Wenn wir dann irgendwann mal so eine 5000-Mann-Gemeinde sind, dann werden irgendwelche Fashion-Männer oder Frauen in schwarzen Kleidern hier die Ständer nach vorne schieben. Solange müsst ihr mir zugucken, wie ich das hier verstelle oder zwischendurch doch mal dran denke, meinen Ständer hier rechtzeitig hinzustellen. So, also, ich werde heute eher mal was über Themen sagen, die jetzt weniger so Wärme ums Herz erzeugen oder Zuspruch sind oder sowas, sondern ich möchte heute mehr Anspruch formulieren und herausfordern. Und ich hoffe, dass viele von euch aus diesem Gottesdienst rausgehen und ein bisschen innere Hausaufgabe mitgenommen haben. Und wenn es das nur ist, dass sie sagen, Mensch, darüber muss ich jetzt mal richtig nachdenken, was ist eigentlich mein Ding dabei. Ich habe mal gelesen, das ist noch gar nicht so lange her, dass es eine Konferenz gegeben hat von Geologen und anderen Leuten, die irgendwie mit Zeiträumen zu tun haben. Und die haben darüber sich getroffen, ein paar Tage lang, um miteinander zu verhandeln, ob, wenn es eine Zivilisation von Menschen oder von anderen intelligenten Lebewesen vor 3 Milliarden Jahren auf der Erde gegeben hätte, ob es von denen überhaupt noch eine Spur geben würde. Okay, ja, jetzt, ne? Also sie sind zu dem Schluss gekommen, dass man das nicht wissen kann. Also dass es sein könnte, dass es vielleicht vor 3 Milliarden Jahren intelligente Kaulquappen auf dieser Erde gab, aber wir wissen davon nichts mehr. Also das war so ihr Ergebnis. Meine Familie sagt immer, Papa, schreib doch mal ein Buch. Eigentlich wollen sie, dass ich damit Geld verdiene. Aber wer bleibt, der schreibt. Ne? So, also es wäre eine Möglichkeit, wenn schon nicht 3 Milliarden Jahre, dann zumindest noch mal ein paar Jahrzehnte hängen zu bleiben. Mein Urgroßvater hat Bilder gemalt, die so viel Qualität haben, dass sie tatsächlich im ein oder anderen Wohnzimmer noch hängen. Mal gucken, ob wir in 500 Jahren immer noch den Geschmack irgendwelcher Familien treffen. Ich denke mal eher nicht. Also wie ist das eigentlich mit der Sache von Jesus? Jesus ist vor 2000 Jahren auf diese Welt gekommen und anders als das unsere Mitbewerber auf dem christlichen Markt formulieren, gehen wir einfach mal davon aus, dass nichts von dem Zeug, was damals irgendwie beteiligt war, heute noch existiert. Also ich gehe nicht davon aus, dass irgendwelche Kreuzsplitter oder wie heißt dieser Kelch nochmal bei den Kreuzrittern? Der Gral. Sofort, zack, ne, der Gral. Ne? Klar, logisch, natürlich gibt es den Gral. Ne? Nein, gibt es nicht. Ne? Also und so weiter. Ne? Okay. Jetzt weiß ich, ein Viertel der Leute ist nicht mehr bei dieser Predigt dabei. Ja, genau. Schwingen gerade mit Indiana Jones durch irgendwelche. Genau. Wer hat Jesus das gemacht? Jesus ist gekommen, um zu bleiben. Das ist doch klar. Jesus ist gekommen, um das Reich Gottes in dieser Welt zu errichten. Er sagt, dass wir das Abendmahl feiern sollen, bis er wiederkommt in Herrlichkeit. Es ist klar, dass der Anspruch Jesu war, nicht nur einfach einen Impuls zu setzen für eine bestimmte Zeit und für eine bestimmte Region, sondern er wollte tatsächlich, dass die Sache von Jesus bleibt und unterwegs bleibt. Einige von uns haben Kinder. Und zumindest was das angeht, gibt es in uns etwas, das sagt, wir wollen, dass die Sache von Jesus bleibt, dass sie fortgeführt wird. Wir würden uns freuen, wenn unsere Urenkel Jesus lieben. Also wie hat Jesus das gemacht? Und tatsächlich, ich glaube, dass Gott durch den Heiligen Geist und durch Befehl unseres Herrn Jesus Christus hat schreiben lassen. Also dass wir heute eine Bibel haben, hilft uns tatsächlich, weil es Wahrheit gibt. Wahrheit ist nicht etwas, was Gesellschaften Woche für Woche oder Jahr für Jahr oder Jahrzehnt für Jahrzehnt neu verhandeln. Es gibt Wahrheit. Es gibt einen Anspruch Gottes an das Leben von Menschen, der ist erstmal unwandelbar. Der ist einfach so. Gott sieht Menschen auf eine bestimmte Art und Weise und wir können, wenn wir die Bibel lesen, viel darüber rauskriegen, wie ist Gott und wie sieht er uns und wie passen wir in das hinein, was Gott in dieser Welt gestartet hat. Ja, das stimmt. Und wenn man sich das Leben Jesu anguckt, dann ist es trotzdem erstaunlich, dass Jesus selber ja nichts geschrieben hat. Hätte er ja auch machen können. Der hätte ja irgendwie sich in eine Klause zurückziehen können und einfach mal ein halbes Jahr lang das ultimative Jesusbuch schreiben können. Das wäre nun wirklich das ultimative Jesusbuch gewesen. Hat er aber nicht getan. Was hat Jesus getan? Jesus vertraute Menschen. Er vertraute sich Menschen an. Er vertraute nicht auf Konzepte. Er vertraute nicht auf Handbücher. Er vertraute nicht auf irgendwelche Schrittfolgen, sondern er vertraute Menschen. Und das ist umso erstaunlicher, weil wenn einer weiß, wie es in Menschen aussieht, dann der lebendige Gott. Wir wissen das ja nur immer von uns selber so ganz genau oder meinen das genau zu wissen. Sobald wir uns andere angucken, haben wir so unsere Vermutungen. Und trotzdem vertraut Jesus Menschen. Und da möchte ich gerne mit euch ein bisschen reingehen. Natürlich hat Jesus gepredigt, gelehrt. Natürlich hat er in irgendeiner Form geführt, Menschen geleitet. Er hat was getan, hat Spuren hinterlassen durch das, was er tut. Ja, aber wenn man sich das Evangelium anguckt, das Neue Testament anguckt, die Lebensgeschichte Jesu anguckt, dann ist es erstaunlich, wie viel Jesus sich um Menschen bemüht hat, in Menschen etwas zu prägen. Und meine Herausforderung an euch heute ist, wen prägst du? Und ist das, lass es mich jetzt mal in einer Art und Weise sagen, wie wir das sonst selten hier hoffentlich von vorne tun, ist das genug? Ist das im richtigen Verhältnis zueinander? Im Markus-Evangelium in Kapitel 3 wird das mal beschrieben, wie er die Jünger beruft. Da heißt es, dann stieg Jesus auf einen Berg und rief von seinen Jüngern die zu sich, die er für eine besondere Aufgabe vorgesehen hatte. Sie kamen zu ihm und er setzte sie ein als die 12. Sie sollten ständig bei ihm sein. Sie sollten dann auch von ihm ausgesandt werden, um die gute Nachricht zu verkünden und sollten die Vollmacht bekommen, die bösen Geister auszutreiben. Also Jesus holt sich Leute, von denen er möchte, dass sie predigen, lehren, dass sie was tun, in diesem Fall die bösen Geister austreiben. Aber mir scheint das Zentrale zu sein, sie sollten ständig bei ihm sein. Sie sollten ständig bei ihm sein. Jesus wollte Menschen prägen. Und anders als Dinge, die man prägen kann mit roher Gewalt, wo man was reinritzen kann und dann bleibt das auch, ist es so, dass bei Menschen das Prägen immer zu tun hat mit Zeit. Das ist eben nicht etwas, was man einfach irgendwie mal so machen kann. Eine wahnsinnige Predigt und alles ist anders. Mal ein ernstes Gespräch mit meinem Kind und das Leben nimmt eine neue Wendung. Wir hatten ja gerade Lehrer vorne. Ja, wenn das so wäre, ne? Die eine Stunde und auf einmal verstehen sie den Kosmos der Integralrechnung oder so. Menschen prägen wir auch mit Zeit. Wir prägen Menschen, indem wir bei ihnen sind und mit ihnen sind. Und er ruft 12 von seinen Jüngern, gab einen Haufen Leute, die ihm einfach nachgefolgt sind, Menschen, die er berufen hat, aber Menschen, die auch von selber einfach gesagt haben, ich möchte bei Jesus sein. Und von diesen Leuten greift er sich ein paar Leute und beruft sie und sagt, ich möchte, dass ihr auf jeden Fall bei mir seid. Ich möchte, dass ihr bei mir seid. Und ich möchte das mal den ersten Kreis der Verantwortung nennen. In diesem Fall sind das 12 Leute. Ich halte nicht so wahnsinnig viel davon, diese Zahlen jetzt zu verabsolutieren. 1, 2, 3 Hände voll von Leuten, wo er sagt, ich möchte, dass die bei mir sind. Ich will, dass die bei mir sind. Ich möchte, wenn ich nicht mehr da bin, dass in denen etwas lebt von mir. Und nicht nur die Erinnerung an mich, sondern dass ich in sie Werte reingepflanzt habe, eine Stärke reingepflanzt habe, mein Wesen reingepflanzt habe, meine Weisheit reingepflanzt habe. Ne? Und ich beschreibe das mal bewusst auch in seiner ganzen Komplexität, weil wir dann wahrscheinlich alle, die wir hier sitzen, ich inklusive, sagen würden, das lebe ich so nicht. Das lebe ich so nicht. Einmal tun wir es unserer Gesellschaft unfassbar schwer mit Nähe. Also die wenigsten von uns wohnen mit Leuten zusammen, die nicht aus ihrer Familie sind. Oder sie haben sie geheiratet. Na, also wir tun es unfassbar schwer in unserer Kultur mit Nähe. Und wir sind darin gefangen, ich sage es mal auch bewusst ein bisschen schärfer, darin gefangen, dass Dinge da sind, dass Dinge getan werden. Jesus konnte das alles auch nur so leben, weil er eben nicht ein erfolgreicher Handwerker sein sollte und wollte, wie sein Vater das vielleicht vorgegeben hätte, sondern weil er sich entschieden hat, das Risiko einzugehen, als Wanderprediger von der Großzügigkeit der Leute um ihn herum zu leben. Anders wäre das so gar nicht gegangen. Er musste sich entscheiden, eine bestimmte Sicherheit in seinem Leben fallen zu lassen, um überhaupt diesen Weg so gehen zu können. Was ist dein erster Kreis der Verantwortung? Was sind deine 5 oder 10 oder 15 Leute, in die du dein Leben schüttest? Und ich vermute, dass die meisten hier sitzen und sagen, okay, 5, das heißt so, das wäre schon mal top. Aber in wen schütten wir unser Leben? Den zweiten Kreis der Verantwortung, den ich gleich anfassen werde, da geht es übrigens nochmal um eine kleinere Zahl von Leuten. Ja? Also setz die Zahl jetzt nicht zu klein, sonst wird es nachher beim zweiten Kreis schwierig. In Johannes 17 wird im Neuen Testament das Gebet Jesu wiedergegeben, das er gebetet hat mit seinen Leuten, vor seinen Leuten, kurz vor seinem Tod, in der Nacht vor seiner Hinrichtung. Und am Ende von diesem Absatz, also das ist ein ganzes Kapitel, am Ende betet Jesus Folgendes, Verse 24 bis 26. Vater, du hast sie mir gegeben. Sie, das sind diese 12. Und ich will, dass sie mit mir dort sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon liebtest, bevor die Welt geschaffen wurde. Vater, du bist gerecht. Die Welt hat dich nicht erkannt, aber ich kenne dich und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist. Und werde es weiter tun. So wird die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllen. Und ich werde in ihnen leben. Das ist tatsächlich genau das, was Jesus hier beschreibt. Jesus sagt, ich gehe. Du hast mich unfassbar beschenkt, du hast mir deine Liebe gezeigt, du hast mir deine Herrlichkeit offenbart, so viel mit meinem Leben gemacht, aber hier am Ende heißt es, so wird die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllen und ich werde in ihnen leben. Jesus behauptet hier, stellt hier fest im Gebet vor seinem Vater, dass wenn er jetzt geht, dann wird nicht ein Jesus weniger da sein, sondern es werden 12 da sein. Seine 12 Leute. Die 12 Leute, die er geprägt hat. Er vertraut auf diese Leute. Er geht tatsächlich davon aus, dass das, was Gott in ihm offenbart hat, über ihm offenbart hat, über das Wesen des Vaters offenbart hat, dass das nicht in abgeschwächter Form irgendwie auch in seinen Jüngern seinen Widerhall findet, sondern er geht davon aus, dass dieselbe Offenbarung auch seinen Jüngern geschenkt ist. 3 Jahre, 12 Leute. Fulltime. Jetzt könnten wir uns das ein bisschen vom Leib halten und sagen, naja, Mensch, wie gut, dass ich keine Berufung habe, geistlich vollzeitig unterwegs zu sein. Sven referiert hier sein ganz privates Problem. Aber ich glaube, so einfach können wir es uns ja nicht machen. Wir sind gerufen, im Reich Gottes zu leben. Und da ist meine Berufung nicht anders als die von irgendwem anders, der als Christ leben möchte. Gott hat uns was gezeigt. Wie und an wen geben wir das weiter? Und die Aufgabe ist nicht in erster Linie zu lehren, die Aufgabe ist nicht in erster Linie zu predigen oder zu tun, die Arbeit zu machen, sondern die Aufgabe ist in erster Linie, sich zu multiplizieren. Die Aufgabe eines Lobpreisleiters ist nicht, möglichst gut Lobpreis zu leiten, sondern einen Lobpreisleiter auszubilden. Die Aufgabe eines Lehrers ist nicht, möglichst gut zu unterrichten, sondern einen guten Lehrer heranzubilden. Oder um in diesem Bild zu bleiben, 12 gute Lehrer heranzubilden. Die Aufgabe einer Mutter ist nicht, möglichst fitte Kinder hervorzubringen, sondern möglichst fitte Eltern hervorzubringen. Die Aufgabe einer Servicekraft im Krankenhaus ist nicht, in erster Linie, dass den Kranken möglichst gut gedient wird, sondern dass andere Servicekräfte möglichst gut ausgebildet werden durch mich begleitet werden, durch mich hervorgebracht werden. Dass sich das, was Gott mir geschenkt hat, dass sich das multipliziert, dass das weitergeht, dass das in Menschen heranwächst. Und natürlich ist diese Herausforderung für einen Schulleiter greifbarer als für einen Handwerker. Umso größer ist die Herausforderung für den Handwerker, darüber nachzudenken, wie mache ich das denn? Wie tue ich das? Wir könnten ja bei Jesus sagen, deine Aufgabe ist, auf die Welt zu kommen, Gottes Willen zu leben und am Ende für uns zu sterben. Aber das war Jesus definitiv nicht genug. Jesus wollte 12 Leute haben, die bei ihm sind, dass sie das erleben und erfahren, was er erlebt und erfährt. Der erste Kreis der Verantwortung. Wer ist dein erster Kreis der Verantwortung? Gibt es diesen ersten Kreis der Verantwortung? Wie lebst du das? Was müsste sich ändern an Prioritätensetzung in deinem Leben, damit du wegkommst vom Tun schrittweise hin zu einem Multiplizieren? Dass du nicht einfach Zeug machst, sondern in Menschen etwas wächst. Der zweite Kreis der Verantwortung wird beschrieben in Matthäus 17. Wir haben das nicht als Bibelstelle, ich erzähle euch die Situation. Jesus nimmt sich Petrus, Johannes und Jakobus, also aus den 12 drei Leute, und zieht sich mit ihnen zurück auf einen hohen Berg, wie es da heißt. Und auf diesem hohen Berg, da begegnet ihnen Elia und Mose. Und das Gesicht Jesu verwandelt sich strahlend hellweiß. Also die erleben hier was, das ist surreal. Viele von uns werden das nie erlebt haben, was diese drei da erlebt haben. Und einer von den dreien sagt, wir wollen hier 3 Zelte errichten. 3 Gedenkorte errichten, weil du, Jesus und Elia und Mose und so, ne? Und dann kommt eine Stimme vom Himmel, eine hörbare Stimme vom Himmel, und sie hören, wie Der Vater sagt, das ist mein Sohn. Ihm gehört meine Liebe. Ihn habe ich erwählt. Hört auf ihn. Unfassbar, was da passiert. Für die drei muss das wie ein Traum gewesen sein. Ich weiß nicht, wie ein Guter oder wie ein Böser, keine Ahnung. Auf jeden Fall etwas, was nicht von dieser Welt war. Als sie dann vom Berg runter, also sie fallen dann auf den Boden, haben Angst, Jesus beruhigt sie, Elia und Mose sind wieder weg. Und dann, als sie vom Berg runtergehen, da sagt Jesus, erzählt niemand davon, was hier passiert ist. Das schaffen sie wohl offensichtlich auch, bis eben Jesus selber von dieser Welt genommen wird, dass wir es heute lesen können. Aber diese drei haben eine Erfahrung gemacht, die alles verändert hat. Und ich übersetze das mal in unsere Sprache. Diese drei haben Jesus komplett, völlig offen erlebt. Die zwölf nicht. Für die zwölf war Jesus der Meister, der Lehrer. Für diese drei hatte sich die Frage, wer ist Jesus, nochmal deutlich verändert. Der zweite Kreis der Verantwortung, wer sind die Menschen, die mir anvertraut sind? Nicht vertrauenswürdige Leute, 20 Jahre älter als ich, bei denen ich mal mein Herz ausschütte. Oder mein Ehepartner. Wo sind die jüngeren Leute, die uns sehen dürfen, wie wir sind? Mit allem. Mit allem. Der zweite Kreis der Verantwortung, den Jesus hier öffnet. Ich finde den ersten Kreis vom Schriftbefund her, von dem, wie viel die Bibel über all diese Dinge redet, mit Abstand den wichtigsten. Und wenn ihr an dem ersten irgendwie sagt, so, ah, daran habe ich zu knabbern, dann soll es dabei auch genügen. Wer sind deine zwölf? Zweite Kreis der Verantwortung, wer sind deine drei? Und dann gibt es einen dritten Kreis, und das lese ich mal so am Stück vor, das ist in Lukas 10. Und zwar ist es so, dass Jesus hier was macht, wo man irgendwie denkt, was ist das eigentlich, was der hier tut? Danach bestimmte der Herr weitere 70 Boten und sandte sie zu zweien aus. Die 12, die hat er zwischendurch mehr weggeschickt und die sind wiedergekommen und haben irgendwie tolle Erfahrungen gemacht. Und jetzt sind es 70. Sie sollten vor ihm her in alle Städte und Ortschaften gehen, durch die er kommen würde. Er sagte zu ihnen, hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Und nun geht. Ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe und bleibt unterwegs nicht stehen, um jemanden zu begrüßen. Also bleibt nicht zwischendurch um ein paar Stunden miteinander. Also begrüßen ist was anderes als Hallo sagen. Hier geht es um mindestens eine ordentliche Mahlgemeinschaft. Wenn ihr in ein Haus kommt, sagt zuerst, Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort jemand wohnt, der für diesen Frieden bereit ist, wird euer Wunsch an ihm in Erfüllung gehen, andernfalls bleibt er wirkungslos. Bleibt in diesem Haus und esst und trinkt, was euch angeboten wird, denn wer arbeitet, hat ein Anrecht auf Lohn. Geht nicht von einem Haus zum anderen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch angeboten wird. Heilt die Kranken in der Stadt und sagt den Leuten, Gott richtet jetzt seine Herrschaft auf. Aber wenn ihr in eine Stadt kommt und niemand euch aufnehmen will, dann geht hinaus auf die Straßen der Stadt und ruft sogar den Staub eurer Stadt, der sich an unsere Füße geheftet hat, wischen wir ab und lassen ihn euch da. Aber das sollt ihr wissen, Gott richtet jetzt seine Herrschaft auf. Und später, das haben wir jetzt nicht auf der Folie drauf, heißt es dann in Vers 17, die 70 kamen zurück und berichteten voller Freude, Herr, sogar die bösen Geister gehorchen uns, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Also was ist das? Was ist dieser dritte Kreis der Verantwortung? Der dritte Kreis der Verantwortung ist eine Gruppe von Leuten, denen wir eine geistliche Erfahrung zumuten. Wer sind die 70 Leute, denen du mal Gebet anbietest? Wer sind die 70 Leute, denen du mal ein prophetisches Wort sagst? Ein Bibelvers sagst, nicht weil er gerade in der Tageslosung steht, sondern dem du einen Bibelvers sagst und sagst, ich glaube, dass Gott dir diesen Vers sagen möchte. Wer sind die 70 Leute, denen man sagt, hast du schon mal dafür gebetet, was dir jetzt widerfährt? Also das, was Jesus hier macht, ist, dass er die 70 in ein Setting reinholt, in dem sie aufwachen und sagen, es könnte sein, dass es einen lebendigen Gott gibt, der mit mir und durch mich und in mir wirksam ist. Ich glaube, dass dieser Kreis der 70 den Unterschied macht zwischen Menschen, die evangelistisch was bewegen und Menschen, die evangelistisch nichts bewegen oder wenig bewegen. Ich bin nicht so sehr ein Freund davon, umso länger ich unterwegs bin, zu sagen, naja, es gibt halt so Evangelisten, ne, so die Begabten, und da glücklicherweise bin ich das nicht, ne, oder irgendwie sowas, ne, sondern ich glaube, es geht tatsächlich um ein bestimmtes, wie sagt man heute so schön neudeutsch, Mindset, und um ein bestimmtes Ding im Kopf, das sagt, ich streue einfach mal aus. Ich lasse hier mal was fallen und da mal was fallen. Hier berühre ich jemanden mit dem Reich Gottes, da berühre ich mal jemanden mit dem Reich. Und dann gibt es Leute, die wachen auf und reagieren. Das Beispiel, was ich gerne erzähle, ist, dass wenn wir Kinderfreizeit haben und du die ganze Klasse einlädst, dann kommen zwei Schüler aus deiner Klasse mit. Vielleicht nicht die zwei, die du ausgesucht hättest, aber sie kommen. Wenn du 30 Leute zum Gottesdienst einlädst, dann werden zwei Leute kommen. Vielleicht nicht die zwei, die du dir ausgesucht hast. Aber sie werden kommen. Das ist ein anderes Denken. Wenn ich denke, das Evangelium erreicht nur die 3 oder die 12, oder in meiner Predigtreihenfolge die 12 oder die 3, und da soll es passieren, dann ist das zu wenig. Ich bin reingestellt in diese Welt, um Menschen zu kontaminieren mit dem Reich Gottes. Und einige lassen sich anstecken. Einige fangen sich den Infekt. Und was sie dann damit machen, Gott weiß. Weiter geht's. Drei Kreise der Verantwortung. Wer sind deine 12 Leute? Jünger als du, unerfahrener als du, weniger Perspektive als du. Und diese Frage könnten 18-Jährige genauso beantworten wie 78-Jährige. Wer sind deine 12? Wer sind deine 3? Wer sind deine 70? Ich hatte schon gesagt, das wird keine nette Predigt. Sie ist für mich selber auch überhaupt nicht nett. Aber was Wahrheit ist, ist Wahrheit. Also teilen wir sie miteinander. Ich bete mit uns. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass das, was in uns lebt, dass das nicht mit uns stirbt. Dass wir nicht wie gierige Menschen die Dinge für uns behalten und dass wir wollen, dass die Leute uns sehen und das irgendwie alles toll finden, was wir machen. Sondern wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir segnende Spuren hinterlassen im Leben anderer Menschen. Dass wir in anderen Menschen etwas wecken. Wir bitten dich, dass du uns das schenkst, dass Menschen an unserer Seite größer werden, effektiver werden, stärker werden, gesünder werden als wir selber. Und was immer wir gelernt haben, was immer wir können, wir bitten dich, dass wir an unserer Seite Menschen groß werden lassen, die das irgendwann besser können als wir. Ich möchte dich das bitten für uns als Gemeinde, dass wir ein Ort sind, an dem Menschen ausgebildet werden, an dem Menschen fit werden, an dem ihr Herz gesund wird. Ein Ort, an dem Menschen sich multiplizieren und verschenken und merken, dass dieses Verschenken nicht ärmer macht. Ich möchte dich bitten für die ganze Bandbreite so auch unserer Abgrenzungskomischkeiten, all dem, was wir von unserer Gesellschaft aufgesogen haben, dass wir unser gut abgeschottetes Privatleben brauchen, damit wir auch irgendwie gechillt durchs Leben kommen. Herr, ich bitte dich um den Wunsch in unseren Herzen, dass da Menschen sind, die bei uns sind. Menschen, in die wir uns verschenken. Menschen, denen wir etwas geben. Menschen, denen wir die Tür öffnen. Menschen, denen wir etwas ermöglichen, die wir nach vorne pushen. Du hast eine Sehnsucht, dass das Reich Gottes in dieser Welt wächst, und wir wollen dich bitten, dass es an unserer Stelle, hier in dieser Gemeinde, in unseren Familien, in unserem Herzen, nicht einfach nur bestehen bleibt, sondern dass es wächst. Dass das Gute, was du für diese Welt willst, die ganze Liebe, die du für Menschen hast, dass sie mehr und mehr Gestalt gewinnt. Erbarm dich über uns. Und jetzt möchte ich dich bitten, dass du jeden Einzelnen an die Hand nimmst und jedem Einzelnen hilfst, so seine ganz spezielle Frage zu formulieren und an der dran zu bleiben. Dass du jedem Einzelnen hilfst, zu sehen, was seine oder ihre ganz spezifische Verantwortung ist. Wozu hast du mich gerufen? Dir vertrauen wir uns an, dir vertrauen wir. Amen.